Ja, schönen guten Tag. Das letzte Mal hatten wir angefangen mit der Elektrostatik und wir haben zunächst einmal mit elektrischen Ladungen beschäftigt. Und wir hatten gesehen, dass es zwei unterschiedliche Arten von Ladungen gibt, die wir positiv und negativ nennen. Wir haben gesehen, dass sich gleich große entgegengesetzt geladene Ladungen neutralisieren können, wie die zwischen den Atomen. Wir haben gesehen, dass sich gleichnamige Ladungen abstoßen. Dazu wird es noch heute einen kleinen Versuch auch geben. Und dass sich ungleichnamige Ladungen anziehen. Und ich habe erwähnt, dass elektrische Ladung immer an einen materiellen Träger gebunden ist. Das heißt, es gibt keine freie Ladung im Vakuum, sondern sie ist immer an irgendein Teilchen gebunden, wie zum Beispiel das Elektron oder das Proton. Und ich habe erwähnt, dass die elektrische Ladung nicht beliebig in beliebigen Portionen auftaucht, sondern dass es eine minimale Ladung gibt, die sogenannte Elementarladung E, die damals von Millikan erkannt wurde in einem berühmten Versuch. Und tatsächlich ist es allerdings so, dass es, das sagte ich auch schon, noch kleinere Ladungen gibt, nämlich drittelzahlige Ladungen dieser Elementarladung, allerdings nicht für freie Ladungen, nur in gebundenen Systemen. Und die Ladung in einem abgeschlossenen System bleibt immer erhalten. Wir haben also hier eine Erhaltungsgröße der Ladung. So, dann wollte ich mal weitermachen, wo wir waren. So, genau. Jetzt haben wir also uns mit Ladungen beschäftigt und jetzt beschäftigen wir uns mit verschiedenenartigen Stoffen, die dann später, wie wir sehen werden, auf verschiedene Art und Weise diese Ladung auch transportieren können. Mal weniger, mal besser. Und wir betrachten zunächst einmal zwei geladene Metallkugeln. Die eine soll die Ladung plus Q, die andere minus Q haben. Die sind erst voneinander isoliert. Und jetzt können wir diese beiden Kugeln verbinden, indem wir zum Beispiel einen Stab dazwischen machen, der aus Materialien ist wie Plastik oder Glas. Und was wird passieren? Es wird eigentlich nichts passieren oder fast nichts. Und das liegt einfach daran, dass, wie wir noch sehen werden, eben diese Materialien sogenannte Isolatoren sind, die den elektrischen Strom nicht leiten und damit auch keine Ladung transportieren können. So, wenn wir jetzt diese beiden Kugeln durch einen Metallstab verbinden, dann passiert Folgendes, die Gesamtladung verschwindet. Ja. Sie verschwindet natürlich nicht physikalisch, sondern diese Ladung verteilt sich einfach, es fließt also Plusladung auf die minus geladene Kugel umgekehrt, sodass es insgesamt zu einer Ladungsneutralisation kommt. Das liegt einfach daran, dass Metalle elektrische Ladung gut leiten können. Das sind eben elektrische Leiter. Wir kennen grundsätzlich drei verschiedene Möglichkeiten für Materialien. Das eine sind die eben erwähnten Leiter. Das sind dann typischerweise Metalle. Das können aber auch Flüssigkeiten sein, wie zum Beispiel Elektrolyte, also Salzwasser. Oder auch Graphit ist ein guter Leiter. Dann haben wir die Gruppe der Nichtleiter oder entsprechend der Isolatoren. Dazu zählen die Gläser, Kunststoffe und auch die Gase. Wobei, wenn ich jetzt sage, sie leiten nicht, ja, dann ist es immer etwas zu relativieren. Natürlich leiten sie auch, aber nur in extrem geringem Umfang. Und dann dazwischen haben wir noch eine Gruppe, die sogenannten Halbleiter. Das sind zwar sehr schlechte Leiter, aber sie können doch einen merklichen Strom transportieren. Und ja, diese Stoffe haben eine besonders große technische Bedeutung. Dazu zählen nämlich zum Beispiel hier die Elemente Silizium, Germanium, Gallium oder auch Verbindungen wie Gallium-Arsenid. Und ohne diese Verbindungen und ohne diese Elemente gäbe es keine Dioden, keine Transistoren, es gäbe keine Handys, keine Computer, nichts dergleichen. Die ganze Elektronik basiert auf diesen Halbleitermaterialien. Warum diese verschiedenen Stoffe sich so verschieden verhalten bezüglich der Leitfähigkeit, das werden wir nicht weiter behandeln. Das hat einen tieferen Hintergrund in dem Atomaufbau, in der sogenannten Bandstruktur des jeweiligen Stoffes. Es gibt verschiedene Bänder. Ein Band ist einfach ein gewisses energetisches Gebiet, in dem sich verschiedene Elektronenzustände befinden können. Und das, wir haben zwei Bänder. Das eine ist das Valenzband. Das ist das letzte voll mit Elektronen gefüllte Band. Das sind also alle Zustände mit Elektronen besetzt. Und wir haben das Leitungsband. Das Leitungsband ist entweder leer oder teilbesetzt. Und Elektronen können sich nur bewegen in dem Leitungsband. Und bei Metallen überlappen diese beiden Bänder. Das heißt, Elektronen, die sich im Valenzband befinden, befinden sich automatisch auch im Leitungsband. Bei den Isolatoren haben wir eine Lücke dazwischen, die recht groß ist, sodass sich die Elektronen, die sich hier befinden, kaum oder nicht hier oben einfinden können. Und hier bei den Halbleitern haben wir eine ganz kleine Lücke. Es ist zwar eine Lücke da, es ist erst ein Metall, aber die Lücke ist wesentlich kleiner als bei den Isolatoren. Und rein durch die thermische Anregung, Raumtemperatur, können sich einige Elektronen vom Valenzband hier in das Leitungsband begeben und dann haben wir diese geringe Leitfähigkeit, die wir messen können. So, dann kommen wir mal zur elektrostatischen Aufladung. Also, wir haben ja gesagt, dass die normalen Objekte um uns herum elektrisch neutral sind, aber natürlich können wir Ladung auf einen Körper aufbringen, sodass es eine Überschussladung zum Beispiel an positiver oder an negativer Ladung gibt. Und das muss man aber dann wirklich zum Beispiel gezielt machen. Ja? Also man kann manchmal passiert es auch, dass man ungewollt. Die Tücken der Technik, ja. Ja, Mann. So, hören Sie mich? Ja. Ja, manchmal kann man sich auch selbst aufladen, obwohl man das gar nicht möchte. Das kann passieren, wenn Sie zum Beispiel über einen Teppichboden laufen. Und das merken Sie dann, wenn Sie irgendwas anderes, ein Metallstück, anfassen. Und haben Sie bestimmt schon mal gesehen, dass Sie dann einen kleinen Schlag bekommen. Ja, ich sage natürlich schon, dass im Normalfall die Körper elektrisch neutral sind. Ja? Und um eben jetzt zu einer Aufladung zu kommen, müssen wir also diesen Körper Ladung, zum Beispiel Elektronen, aufbringen oder diesem Körper Elektronen entziehen. Und das geschieht eben dann durch einen Elektronentransfer. Und jetzt können wir mal überlegen, ein Beispiel, wir haben einen Kupferstab, der wiegt 100 Gramm und der soll eine Ladung von 50 Mikrocoulomb abgeben. Jetzt können wir uns fragen, wie viele der Kupferatome müssen eigentlich an Ladung abgeben? Wie groß ist der Prozentsatz? Das ist eine ganz einfache Rechnung. Wir müssen erstmal ausrechnen, wie viele Elektronen überhaupt in diesem Kupferblock drin sind. Ja, und da haben wir also die Anzahl, oder Entschuldigung, erstmal müssen wir ausrechnen, wie viele wir überhaupt abgeben wollen. Das ist die Ladung, die wir abgeben wollen, geteilt durch die Ladung pro Elektron. Ja. Und dann haben wir hier die 50 Mikrocoulomb, hier die Elementarladung, nehmen wir einen Taschenrechner und dann kommt raus 3 mal 10 hoch 14. Ja, also schon eine ganze Menge. Aber natürlich stecken in so einem 100 Gramm Kupferstab noch wesentlich mehr Atome, sodass der Anteil doch relativ gering ist, der Atome, die wirklich ein Elektron abgeben müssen. Und die Anzahl der Kupferatome, die kann man natürlich ausrechnen über die Masse, geteilt durch die Molmasse, dann wissen wir die Molzahl, multipliziert mit der Avogadro-Zahl, und dann kennen wir die Anzahl der Atome in diesem Kupferstab. Und wenn wir das ausrechnen, dann sehen wir also, das sind also 9,5 mal 10 hoch 23 Atome. Also ungefähr 1,5 Mol. Ja, und dann teilen wir die beiden Zahlen, also die Anzahl der notwendigen Elektronen, die abgegeben werden müssen, durch die Gesamtzahl der Elektronen in dem Kupfer. Und dann sehen wir, dass nur etwa 3,3 mal 10 minus 10 der Kupferatome abgegeben werden müssen. Also nicht mal jedes Milliardste. Ja, wie kann man jetzt eigentlich elektrostatische Aufladung messen? Da wird uns der Schauen unterstützen. Es gibt ein sehr einfaches Messinstrument, das heißt Elektroskop. Und die Idee ist folgende. Wir haben hier einen metallischen Leit. Warte mal. Einen metallischen Leiter. Und hier ist könnte eine kleine dünne Folie sein, auch aus Metall. Und jetzt bringen wir Ladung hier auf diese Kugel. Die Ladung verteilt sich dann hier und fließt entsprechend auch auf diese Folie hier drauf. Jetzt haben beide Hälften der Folie natürlich die gleiche Ladung, dadurch stößt es sich ab. Ja, das heißt, wir sehen, wenn also diese Folie auseinandergeht, dass hier offensichtlich eine Ladung auf der Folie drauf ist. Das ist natürlich keine quantitative Messung, sondern nur eine qualitative. Das heißt, wir können nicht sagen, wie viel Ladung da drauf ist. Wir können natürlich das Ganze aber dann kalibrieren und mit dem Zeiger versehen, sodass wir letztendlich auch eine Ladung ablesen könnten. Und wenn wir das wirklich messen können, nicht nur, dass Ladung drauf ist, sondern auch, wie viel drauf ist, dann wird aus dem Elektroskop ein Elektrometer. Und wir haben hier mal solch ein Elektroskopmeter. Egal, wir werden auch sehen. Also hier ist das Gerätchen und jetzt bringen wir halt auf diese Kugel hier, die da leitend verbunden ist, Ladung drauf. So, ja, schauen wir mal diesen Stab reiben und damit einen Elektronentransfer bewerkstelligen. Und jetzt hat man gesehen, es wurde also Ladung aufgebracht, es kommt zu einer Abstoßung und das sehen wir in einem Ausschlag. Ja, dann würde ich sagen, glaube ich, kommt bei mir gleich der gleiche nächste Versuch. Kann man schauen. Ja, machen wir gleich den nächsten Versuch. Und zwar, wenn es zu einer Abstoßung kommt, das heißt, dann müssen ja irgendwelche Kräfte wirken. Wir wollen uns jetzt auch dem Kraftbegriff zuwenden und werden mal schauen, wie man die Kräfte hier in den Griff bekommen kann. Diese Untersuchungen, die wurden schon vor über 200 Jahren gemacht. Und ich werde gleich darauf noch ein bisschen näher eingehen. Was wir jetzt hier sehen, ist einfach nur Folgendes. Sie werden sehen, dass gleichnamige Ladungen sich abstoßen und entgegengesetztnamige Ladungen verschiedennamige Ladungen sich anziehen. Wir haben hier zwei kleine Materiestückchen. Was war das? Holundermark. Also das Weiche aus dem Holunderast. Und das hat sich offensichtlich bewährt. Und jetzt bringen wir also Ladung wieder auf diese beiden Stücke da. Einmal. Zweimal. Jetzt ist auf beiden die gleiche Ladung. Jetzt sollten sie sich abstoßen. Das tun sie auch. Natürlich nicht so, sondern es gibt aber eine gewisse... Ja. Der Stab ist natürlich immer noch genauso geladen. Das heißt, sie haben dann drei Objekte, die geladen sind. Die stoßen sich alle voneinander ab. Und jetzt können wir auch noch zum Beispiel mit einem anderen Material eine entgegengesetzt geladene Ladung aufbringen, auf das eine, und dann sollten sie sich anziehen eigentlich. So. Ein französischer Physiker namens Charles-Augustin de Coulomb hat 1785 diese Untersuchungen auch gemacht, nur ein bisschen professioneller als wir hier. Und was er gemacht hat, ist Folgendes. Er hat eine sogenannte Drehmomentwaage verwendet. Das heißt, er hat hier eine Kugel aufgeladen, die isoliert ist, ja, das heißt, die Ladung bleibt hier oben, und er hat eine zweite Kugel aufgeladen. Und diese zweite Kugel hier, die ist an solchem Arm hier befestigt, der dann hier über dieses Objekt hier drehbar gelagert ist. Und wenn jetzt hier zum Beispiel, ich zeige es Ihnen mal von oben, das sieht man vielleicht besser. Also wenn man jetzt von oben drauf schauen würde, dann würde das so aussehen. Das sind die beiden Kugeln, die jeweils eine Ladung tragen. Und wenn wir jetzt gleichnamige Ladungen auf den Kugeln hätten, dann würde es hier zu einer Abstoßung führen. Das heißt, es wird sich in diese Richtung bewegen und bei einer Anziehung wird es sich entsprechend in diese Richtung bewegen. Ja, diese Kräfte üben also einen Drehmoment aus. Und aufgrund des Drehmomentes kann er die Kraft ausrechnen, die Länge des Hebelarms. Und dann hat er zum Beispiel die Ladung auf den Kugeln variiert und er hat die Abstände der Kugeln variiert und hat damit ein ganz wichtiges Gesetz gefunden, nämlich, wen wundert es, das Coulombsche Gesetz dann. Und er hat dabei Folgendes gefunden: Die Kraft zwischen den beiden Kugeln ist proportional zum Produkt der beiden Ladungen auf den Kugeln, Q1 mal Q2. Und ganz wichtig, die Kraft ist umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstandes R zwischen den beiden Kugeln. Genauer gesagt, zwischen den Mittelpunkten der beiden Kugeln. Und dann können wir das auch hinschreiben. Die Kraft ist entsprechend jedes Produkt, Q1 mal Q2 durch R². Allerdings fehlt da noch was, weil wenn Sie jetzt zum Beispiel hier die Einheiten ausrechnen würden, dann würde da nicht Newton rauskommen, sondern irgendwas anderes. Und auch der Betrag der Kraft würde noch nicht stimmen. Ja, man braucht noch irgendeine Konstante, die Proportionalitätskonstante K, die nenne ich erstmal K. Und K allerdings, wissen wir, hat diese Form 1 durch 4 Pi Epsilon 0. Und damit lautet die Coulombkraft zwischen zwei elektrostatischen Ladungen eben 1 durch 4 Pi Epsilon 0 mal Q1 mal Q2 durch R². Und dieses Epsilon 0, das ist eine Naturkonstante, das ist die sogenannte Dielektrizitätskonstante und die hat den Wert 8,85 mal 10 hoch minus 12 Ampere Sekunde, Sekunde Quadrat durch Newton Quadratmeter. So, und jetzt ist wichtig, bei diesem Produkt Q1 mal Q2, da geht das Vorzeichen der Ladung ein. Ja? Also es kann sein, dass Sie ein Coulomb haben und die andere Kugel ist negativ geladen, dann müssten Sie da minus ein Coulomb hinschreiben. Und entsprechend gibt es zwei Möglichkeiten für die Kraft. Ja? Also entweder haben beide Kugeln positive Vorzeichen oder beide Kugeln negative Vorzeichen. Dann führt es natürlich zu einem positiven Term in der Kraft, ja, weil sich das Minus mit dem Minus aufhebt. Und das ist dann eine abstoßende Kraft. Und wenn Sie hier verschiedenartige Ladungen haben, dann bekommen Sie eben das Minus von der einen Ladung mit in die Kraft und das ist eine anziehende Kraft dann. Es gilt generell, dass wenn Sie ein Minuszeichen in der Kraft haben, dass es eine sogenannte attraktive oder anziehende Kraft ist. Das kennen Sie auch von der Feder. Ja, die Kraft einer Feder ist minus K mal X, die Federkonstante mal die Auslenkung der Feder. Und das Minus heißt eben, dass die Feder zurückgetrieben werden möchte in die Ruhelage. Ja?
Warum mache ich dann da Beträge hin?
Ich mache deshalb Beträge hin, weil damit hier explizit dieses Minuszeichen auftaucht. Ja, weil wenn Sie natürlich in die Formel einsetzen, würden Sie zum Beispiel einsetzen, ein Coulomb mal in Klammer minus ein Coulomb, Klammer zu. Ja, aber rein an der Formel sehen Sie ja erstmal noch nicht, dass da ein Minuszeichen plötzlich reinkommt. Ja. Das ist aber vollkommen äquivalent, ob Sie hier die Beträge reinsetzen und ein Minus bei entgegengesetzten Ladungen oder ob Sie Q1 mal minus Q1 schreiben, ist vollkommen egal. Ja, das Beispiel habe ich letztes Mal ja schon gebracht. Habe ich es schon gebracht? Machen wir es nochmal schnell, weil es so beeindruckend ist. Ja? Also, die Frage war ja eben, ist ein Coulomb eine große Ladungsmenge? Ja? Und, naja, da hat man erstmal keine so große Vorstellung wahrscheinlich. Betrachten wir also ein Coulomb jeweils in einem Meter Abstand. Und wir werden sehen, dass ein Coulomb kann eine große Ladungsmenge sein, muss es aber nicht. Wenn Sie beispielsweise eine Batterie haben, mit einem Volt, 1 Volt Batterie und Sie haben 1 Ohm Widerstand, einen kleinen Glühbirne oder irgendwas, dann fließt dann Strom von 1 Ampere. Und 1 Ampere ist 1 Coulomb pro Sekunde. Also das ist schon, da fließen schon sehr ordentliche Ladungsmengen in dem Leiter. So gesehen ist 1 Coulomb gar nicht so viel. Aber das Problem ist, dass das Coulomb halt hier frei auftritt. Und dann können wir eben die Kraft ausrechnen. Ja? Muss man einfach hier über die Einsen reinsetzen. Und dann ist es im Wesentlichen nur noch diese Konstante hier. Und die Konstante hat eben einen ziemlich großen Wert. Ja? Im Nenner zumindest. Ja? Und deswegen sind es also 10 Milliarden Newton, die auf 2 isolierte, freie Coulombs wirken. Ein Mol Wasserstoff enthält ja bekanntlicherweise etwa 6 × 10²³ Elektronen und auch Protonen. Und es gibt die Faraday-Konstante. Ich denke, einige von Ihnen werden den Versuch gemacht haben im Praktikum. Und die Faraday-Konstante ist eigentlich nichts anderes als die Ladungsmenge für ein Mol Elektronen. Das heißt, Sie müssen einfach diese Avogadro-Zahl mal die Elementarladung multiplizieren. Und dann kommt ein Wert raus, der liegt doch bei erschreckenden 96.500 Coulomb. Ja. Zum Glück merken wir davon nichts, eben weil die Atome insgesamt doch ladungsneutral sind. So, jetzt ist die Coulombkraft eine Kraft, sagt ja schon der Name, und damit ist die Kraft ein Vektor. Und das heißt, die Kraft hat natürlich einen Betrag, einen gewissen Wert in Newton, aber sie hat zusätzlich noch eine Richtung. Und diese Angabe ist mindestens genauso wichtig wie die eigentliche Kraft. Und im Gegensatz zu einem Skalar, ein Skalar ist eigentlich nur eine Zahl, und das ist eine Größe, ein Skalar ist eine Größe ohne Richtung und Richtungsabhängigkeit. Also zum Beispiel die Temperatur, die Masse oder die Ladung, das sind Skalare, ja? Die haben keine Richtung. Dann haben wir eben diese Vektoren, die wir jetzt auch brauchen werden. Das sind Größen mit einer Richtung, aber ohne eine Richtungsabhängigkeit. Das heißt, der Vektorpfeil hat einfach nur eine Richtung. Dazu zählen eben die Kräfte, aber auch das Drehmoment oder der Impuls. Und dann gibt es noch die sogenannten Tensoren. Das sind Größen mit einer Richtungsabhängigkeit. Dazu zählt der sogenannte Trägheitstensor, der dielektrische Tensor oder der Polarisationstensor. Beispielsweise, wenn Sie ein Material polarisieren, das heißt, Sie bringen es in ein elektrisches Feld zum Beispiel und dann verbiegen sich Atomhüllen in diesem elektrischen Feld, dann wird das Material polarisiert. Wenn das Material komplett in jede Richtung gleichmäßig polarisiert wird, dann hätten Sie einen Vektor. Jetzt gibt es aber Materialien, die werden in verschiedenen Richtungen verschieden stark polarisiert. Und das ist dann ein Tensor, der das beschreibt. Grundsätzlich gilt allerdings, Tensoren ist das ganz Allgemeine und Vektoren und Skalare sind auch Tensoren, aber niedriger Ordnung. Und das brauchen wir nicht hier. So, jetzt möchte ich eine kurze Wiederholung machen für die Vektorrechnung. Erstmal für die Schreibweise der Vektoren, da gibt es verschiedenartige Schreibweisen. In den allermeisten Fällen macht man entweder auf den Vektor einen Vektorpfeil obendrauf, um anzudeuten, dass es eben ein Vektor ist, oder man macht einen Fettdruck. So, dann besteht ein Vektor aus verschiedenen Komponenten. Also wenn ich eine Kraft habe, die jetzt irgendwo im Raum in eine Richtung steht, dann kann ich diese Kraft aufspalten in 3 Komponenten, nämlich eine Kraft, die in X-Richtung, in Y-Richtung und in Z-Richtung wirkt. Wenn ich das dann komponentenweise aufschreibe, dann sieht es einfach so aus. Ja, ganz wichtig, das sind jetzt hier keine Vektoren mehr. Ja, das sind die Einträge des Vektors und das ganze Ding zusammen ist der Vektor. So, wie kann ich jetzt mit Vektoren rechnen? Die Rechenregeln sind eigentlich sehr einfach. Wenn ich 2 Vektoren f und g habe und möchte die einfach addieren, dann muss ich einfach die einzelnen Komponenten jeweils addieren. Ja? Das heißt, zum Beispiel hier schreibe ich erstmal hin, das ist fx, fy, fz und entsprechend gx, gy und gz. Und wenn ich jetzt die Summe haben möchte, dann muss ich hier jeweils die x-Komponente von den beiden Vektoren addieren, dann die neue y-Komponente des Vektors ist die Summe der beiden y-Komponenten der ursprünglichen Vektoren und so weiter. Ich kann natürlich nur 2 Vektoren addieren, wenn sie die gleiche Dimension haben, also die gleiche Anzahl von Einträgen. Ja? Ich kann keinen Vektor, der nur 2 Einträge hat, mit einem Vektor addieren, der 3 Einträge hat. Einfaches Beispiel, ich habe den Vektor 3, 1, 0 und 1, 1, 0. Das heißt, dieser Vektor hat in Z-Richtung keinen Wert, der liegt also in der Ebene drin. Und dann muss ich einfach die 3 in die 1 addieren, gibt die neue X-Komponente oder Hx dann. Und hier die Y-Komponente gibt 1 plus 1 ist 2. Das Ganze kann ich mir auch geometrisch anschaulich machen. Ich habe hier den Vektor G, ja, das ist der Vektor 1, 1. Ja. Hier ist es 1 und da ist 1. Und ich habe den Vektor F, der hat eben hier als Y-Komponente 1 und als X-Komponente 3. Und die Addition mache ich in dem Fall mit so zwei Vektoren einfach mit dem Kräfteparallelogramm. Und dann ist H eben der neue Vektor. Dann hat natürlich der Vektor eben nicht nur eine Richtung, sondern natürlich auch einen Betrag. Das ist quasi die Länge des Vektorpfeils. Und die Frage, wie rechnen wir das aus? Wir haben den Vektor 1, 2, 0 und wir wollen den Betrag davon wissen. Und der Betrag ist nichts anderes als die Wurzel aus dem Produkt oder aus dem Quadrat dieses Vektors. Und das Quadrat dieses Vektors rechnet man aus, so ähnlich wie Pythagoras, nämlich die einzelnen Komponenten zum Quadrat summiert und darüber die Wurzel gezogen. Ja? Und es ist ja wirklich nichts anderes als Pythagoras. Ja? Schauen wir uns mal das hier an. Wenn Sie das hier wissen wollen, ja, das und das, dann müssen Sie einfach a² plus b² machen und die Wurzel drüber ziehen. Nur ist es halt so, dass es auch in drei Dimensionen so passieren kann, nicht nur in zweien. Ja, und für den Fall, ja, da müssen wir die Zahlen einsetzen, dann kriegen Sie 1 plus 4 ist 5, Wurzel aus 5, und das ist eben Ihre Länge Ihres Vektors. Dann spielen noch zwei weitere wichtige Rechenregeln hier eine Rolle, nämlich die beiden Vektorprodukte. Man kann nämlich jetzt auch Vektoren miteinander multiplizieren. Und da gibt es zum einen das sogenannte Skalarprodukt und kommt gleich noch das sogenannte Vektorprodukt. Das Skalarprodukt wird gekennzeichnet durch einen Punkt zwischen den beiden Vektoren. Und wir können es ausrechnen als den Betrag von Vektor 1 mal den Betrag von Vektor 2 mal der Winkel zwischen diesen beiden Vektoren. Also Cosinus von dem Winkel zwischen den beiden Vektoren. Und das heißt, Sie könnten entweder die beiden Beträge hier ausrechnen und dann entsprechend den Cosinus von dem Winkel nehmen, wenn Sie den wüssten. Sie können aber auch das anders ausrechnen, nämlich indem Sie komponentenweise multiplizieren. Ja, das heißt hier die X-Komponente im Produkt plus die Y-Komponente im Produkt plus die Z-Komponente im Produkt. Dann kommt das Gleiche raus. Ein Beispiel, hier haben wir Vektoren 2, 3, 0 und 1, 0, 0. Ja, dann gibt es eben hier 2 mal 1. Für die zweiten Teile gibt es 3 mal 0 und dann 0 mal 0. Es gibt 2. So, das heißt, das Skalarprodukt von diesem Vektor ist eben dann einfach 2. Und das ist dann kein Vektor mehr, sondern eine Zahl. Ja, sieht man hier oben auch schon. Ja, die Beträge sind ja Zahlen und der Kosinus ist auch nur eine Zahl. Wichtig ist noch, wenn die beiden Vektoren senkrecht aufeinander stehen, dann ist das Skalarprodukt 0. Das folgt natürlich sofort hier oben aus diesem Cosinus Alpha, dann ist nämlich Cosinus Alpha 0, weil Alpha ist 90 Grad, der Cosinus von 90 Grad ist eben 0. Wenn die beiden Vektoren parallel sind, dann ist der Winkel 0 und der Cosinus von 0 ist 1. Das heißt, das Skalarprodukt von zwei parallelen Vektoren ist gerade das Produkt der beiden Beträge. Ja, und jetzt können wir natürlich anfangen, diese Kräfte vektoriell darzustellen. Und da sehen wir also hier, wir schreiben hier mal die Kraft als Fettdruck. Und da haben wir unser Coulomb-Gesetz. Wir haben hier entsprechend unsere Konstante, dann die beiden Ladungen und dann noch R². Und jetzt ist hier so ein komischer Vektor, steht da, E. Was heißt das? Nun, das hier vorne, diese Größe hier, das ist der Betrag des Vektors. Und was jetzt noch fehlt, um ihn wirklich als Vektor eindeutig zu kennzeichnen, ist die Richtung dieses Vektors. Und diese Richtung wird gegeben durch den Vektor E. den wir auch Einheitsvektor nennen. Und der Einheitsvektor E, der zeigt in Richtung der Kraft. Und sein Betrag ist 1. Das heißt, ich ändere nichts mehr am Betrag, aber er gibt eben die Richtung der Kraft vor. Und es gibt jetzt verschiedenartige Einheitsvektoren, nämlich unendlich viele. Die drei einfachsten in unserem dreidimensionalen Raum sind die, die parallel zu den Koordinatenachsen sind. Also einmal der Vektor, der parallel zur x-Achse ist, der hat dann die Komponenten 1, 0, 0. Und wenn Sie jetzt nachrechnen würden, den Betrag von dem Vektor, ja, dann würden Sie herauskriegen, dass der Betrag natürlich 1 ist. Dann der Vektor, der parallel zur y-Achse ist, hat eben die Form 0, 1, 0. Und der Vektor, der parallel zur z-Achse ist, hat das Aussehen 0, 0, 1. So, jetzt können Sie natürlich auch einen Vektor haben, der irgendwie schräg im Raum drin liegt, zum Beispiel in der Ebene. Und wenn hier so ein Koordinatensystem wäre und der Vektor sollte genau hier in der Winkelhalbierenden drin liegen, dann kann man, muss man halt ausrechnen, wie groß dieser Vektor sein muss, damit sein Betrag gerade 1 wird und wie groß dann die einzelnen Komponenten sind. Und das kann man natürlich einfach machen. Denn die Länge dieses Vektors hier ist ja, wenn das hier mal a wäre, dann ist diese Länge hier l Quadrat gleich 2a Quadrat, dann ist die Länge a mal Wurzel 2 und entsprechend müssen Sie dann diesen Vektor um diese Länge dividieren, damit es genau die Länge 1 haben muss. So, das heißt, dann werden die Komponenten dieses Einheitsvektors 1 durch Wurzel 2, 1 durch Wurzel 2 und 0. Wenn Sie jetzt hier einen Betrag von bilden, dann kommt da wieder 1 raus. So, jetzt haben wir bisher ja immer nur zwei Ladungen betrachtet, zum Beispiel zwei geladene Kugeln. Jetzt betrachten wir mal vom Prinzip beliebige Ladungsverteilungen. Das heißt zum Beispiel erstmal drei Ladungen. Ja, wir haben also hier zum Beispiel eine Ladung Groß Q, die soll mal im Koordinatenursprung sitzen. Und wir haben zwei Ladungen Q1 und Q2, die sich jeweils dann hier im Abstand R1 und im Abstand R2 zu dieser Ladung Q hier befinden sollen. Und wir fragen uns, wie groß ist die Ladung, Entschuldigung, ist die Kraft auf die Ladung Groß Q durch diese beiden Ladungen Q1 und Q2 hervorgerufen. Ja, und da gibt es ein ganz wichtiges Prinzip, nämlich das sogenannte Superpositionsprinzip. Das sagt aus, dass man diese Kräfte einfach addieren kann. Das heißt, man rechnet aus die Kraft, die von der Ladung Q1 auf Q wirkt, und man rechnet die Kraft von der Ladung Q2 auf Q aus und addiert die beiden einfach. So, und dann wenden wir das Coulomb-Gesetz an, haben für die Kraft 1 entsprechend hier unser Vorfaktor, dann das Produkt der beiden Ladungen, Groß Q und Q1, durch eben den Abstand R1 zum Quadrat mal die Richtung E1, also Einheitsvektor E1. Und für die zweite Kraft haben wir das Gleiche. Ja, entsprechend halt über die 2 als Index. Und für die Gesamtkraft gilt einfach die Summe dieser beiden Kräfte. Und dann können wir natürlich hier, das ist der gemeinsame Faktor, der in beiden Kräften auftritt, den können wir aus der Klammer rausziehen und dann bleibt hier innen drin eben stehen, einmal die Ladung Q1 durch R1 Quadrat mal dieser Einheitsvektor 1 plus entsprechendes für die zweite Ladung. Und das kann ich jetzt natürlich beliebig machen, für beliebig kommunizierte Ladungen gegen unendlich gehend. Und dann ist die Gesamtkraft einfach die Summe der Einzelkräfte. Und es ist einfach dann die Summe, also dieser Vorfaktor mal die Summe über diese ganzen Ladungen, Abstände und Einheitsvektoren. Oh, wie komme ich denn da zurück? Es will gerade nicht. Okay, dann machen wir es hier manuell. Das da. Also die Folien gibt es auch alle online, ja? So, okay. Aus der ersten Vorlesung sollten Sie ja bereits das Gravitationsgesetz kennen, das Newton'sche zumindest. Und das lautet ja bekanntlicherweise, dass die Gravitationskraft zwischen zwei Massen, M1 und M2, eben das Produkt dieser beiden Massen ist, geteilt durch den Abstand zum Quadrat, mal eine gewisse Konstante, Gamma, oder manchmal auch G abgekürzt, groß G. Und jetzt sehen Sie eine sehr deutliche Ähnlichkeit oder Verwandtschaft dieser beiden Gesetze, also im Gravitationsgesetz und im Coulomb-Gesetz. Anstatt zwei Massen haben wir halt hier ein Produkt von zwei Ladungen, wir haben den gleichen Abstandsgesetz und nur die Konstante vorne dran unterscheidet sich. So, jetzt können wir uns mal fragen, wie groß denn das Verhältnis zwischen der elektrischen Kraft und der Gravitationskraft ist. Das heißt, wir teilen einfach diese beiden Formeln durcheinander und können dann hier den Radius da rauskürzen oder den Abstand rauskürzen. Und was wir bekommen, ist dann dieser Ausdruck hier, wo in dem im Endeffekt noch die ganzen Naturkonstanten drinstecken und die jeweiligen Ladungen und die Massen. Ja. Und jetzt betrachten wir mal so ein Wasserstoffatom. Das heißt, wir haben als Ladung die beiden Elementarladungen, deswegen steht hier unten jetzt E². Und für die beiden Massen, dann nehmen wir also die Masse vom Proton, die Masse vom Elektron, ja, die wissen wir. Hier, Masse Elektron ist 9 mal 10 auf minus 31 Kilogramm, die Masse vom Proton ist sowas wie 1,7 mal 10 auf minus 27 Kilogramm. Und können dieses Verhältnis dann ausrechnen und sehen, dass innerhalb des Wasserstoffatoms die Coulombkraft etwa 10 hoch 39 mal stärker ist als die Gravitationskraft zwischen den beiden Teilchen. Ja, und das ist natürlich schon ein ganz gewaltiger Faktor. Und das deutet darauf hin, dass, ich habe es letztes Mal schon mal gesagt, die elektrische Kraft eine extrem starke Kraft ist im Vergleich zur Gravitation. Oder umgekehrt, die Gravitation ist eine sehr schwache Kraft. Im Vergleich zu den anderen Naturkräften. Und das habe ich auch schon gesagt, die Frage ist eigentlich, warum dominiert die Gravitation in unserem täglichen Leben? Und das liegt einfach daran, dass eben in dieser Formel für die Gravitationskraft es keine abstoßenden Termen gibt. Das heißt, Ladungen können sich nicht, Massen können sich nicht irgendwie neutralisieren, sie sind einfach da. Und zum Zweiten liegt es daran, dass eben die eine Masse, die uns anzieht, so enorm groß ist. In der Größenordnung 10 hoch 6 und 10 hoch 24 Kilogramm, nämlich die Erde. Dagegen bei der Coulombkraft, obwohl sie eben fast 10 hoch 40 Mal stärker ist, taucht sie oder wirkt sie nicht so stark für uns, weil eben wir im Wesentlichen eine Ladungsneutralität haben um uns herum. Jetzt wissen wir, dass Atomkerne aus, unter anderem aus Protonen aufgebaut sind, die eine positive Elementarladung tragen. Und wir können jetzt mal fragen, wie groß die Kräfte, die abstoßenden Kräfte zwischen zwei Protonen sind, wenn sie sich genau berühren, wenn man es von kleinen Kugeln mal ausgehend. Und dazu müssen wir wissen, wie groß die Elementarladung ist. Und wir müssen den Radius, also den Abstand wissen in so einem Atomkern zwischen zwei Protonen. Der liegt so im Bereich von 10 bis 15 Metern. Und das können wir jetzt einfach in unser Coulomb-Gesetz einsetzen und sehen, dass sich zwei Protonen, die direkt benachbart sind im Atomkern, mit 71 Newton abstoßen. Nun klingt vielleicht 71 Newton nicht schrecklich viel, das entspricht ungefähr von der Gewichtskraft 7 Kilogramm. Aber wenn man bedenkt, dass nur zwei Protonen in einem Atom sich mit einer entsprechenden Gewichtskraft von 7 Kilogramm abstoßen, dann sind es schon enorme Kräfte. Vor allem, wenn Sie bedenken, wie viele Protonen so in einem Liter Volumen als Gas enthalten sind. Und das heißt, es müssen offensichtlich extrem starke anziehende Kräfte wirken, die diese Protonen zusammenhalten im Atomkern. Weil wenn, wenn diese Kräfte nicht existieren würden, dann würde der Atomkern einfach auseinanderfliegen. Und diese starken Kräfte, die gibt es tatsächlich. Das ist nämlich, und das sagt schon der Name, die sogenannte starke Wechselwirkung oder die starke Kraft. Es gibt eben vier Naturkräfte, ja, neben Gravitation und Elektromagnetismus gibt es noch die sogenannte schwache Kraft und die entsprechend starke Kraft. Und die starke Kraft oder starke Wechselwirkung ist verantwortlich eben für den Zusammenhalt der Atomkerne. So, vielleicht noch ein, zwei Folien, bevor es in die Osterferien geht. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Begriff, nämlich der sogenannte Feldbegriff und das zugehörige elektrische Feld, E. Und zwar, wir betrachten mal eine große Ladung, groß Q. Und wir verwenden eine kleine Ladung, klein Q, die viel kleiner als groß Q sein soll, um die Kraft zwischen diesen beiden Ladungen zu messen. Ja, also das heißt, wir haben hier unsere Ladung groß Q und wir wollen mit Hilfe der kleinen Ladung hier diese Kraft hier bestimmen. Ja, das heißt, wir haben die Coulomb-Kraft einfach. Und wenn wir jetzt diese gemessene Kraft durch die kleine Ladung teilen, dann fällt ja dieses kleine Q hier weg und übrig bleibt noch das hier. Und dieses Verhältnis aus der Kraft durch diese kleine Ladung, das ist das elektrische Feld. Allerdings stimmt das nur näherungsweise. Wir werden das nächste Mal dann sehen, dass man hier eigentlich einen sogenannten Grenzübergang oder ein Limes definieren muss, um dann tatsächlich dieses elektrische Feld zu definieren. Vor allem ist es sehr wichtig, dass diese Ladung klein q gegen 0 geht. Ja? Weil diese Ladung muss sehr, sehr klein sein, damit sie das Feld der großen Ladung nicht stört. Ja? Aber das werde ich Ihnen dann nächste Woche näher bringen. Und dann wünsche ich Ihnen erstmal schöne Ostern.